Verehrte Damen und Herren, wir beginnen, es ist schon nach 19 Uhr. Ich danke denjenigen, die hierher geströmt sind. Und vielleicht strömt dann noch der eine oder andere zusätzlich. Die Konkurrenz ist groß, das Wetter ist schön. Und es ist halt so, wie es ist, aber wir machen jetzt diese Diskussion. Weil wir so wenig sind, möchte ich dann vielleicht etwas früher zu einem Ende kommen und Sie einladen, Fragen zu stellen. Nicht so sehr an mich, sondern an die beiden Gäste, die heute hier sind. Ich denke, wir können davon profitieren, dass wir jetzt nicht mein ganzes Programm abspulen. Hier hinten haben wir noch Mineralwasser bereit gemacht, also für diejenigen, die einen Durstanfall erleiden, die sind aufgefordert, bevor sie dehydrieren, dort sich ein Glas Wasser zu besorgen. Weshalb führen wir dieses Gespräch an einem ungewohnten Ort? Es ist das 50-Jahr-Jubiläum der Internationalen Bodensee-Konferenz. Der Container im Hof der Kammgarn wurde eigens zu diesem Jubiläum gemacht. Ich lade Sie ein, dann diesen Container, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, anzusehen. Sie erfahren dort sehr viel über die Aktivität und die Geschichte der IBK. Und ein Element dieses Jubiläumsprogramms ist auch ein Gespräch zu den historischen, gegenwärtigen und möglich zukünftigen Beziehungen über die Grenze. Und ich habe es übernommen auf Anfrage meiner ehemaligen Kollegin Margit Büros Appenzell-Ausserrhoden, zu sagen, ich moderiere das, weil ich auch Vorsitzender der Kommission Kultur der IBK bin. Ich bin also nicht nur Staatsarchivar. Ich möchte die beiden Gesprächsteilnehmer vorstellen. Einen kennen Sie vielleicht schon, den anderen wahrscheinlich nicht. Das ist Johannes Waldschütz. Er ist in Freiburg im Breisgau und in Iowa als Historiker ausgebildet worden und hat seine Magisterarbeit zum Thema die oberrheinischen Bischofsstädte Konstanz, Basel und Straßburg zwischen Adel und Königtum im 14. Jahrhundert verfasst. Also Sie sehen an diesem Titel, ein klassischer Medievist, würde man sagen, ein Mittelalterspezialist. Er ist seit 2017 Leiter des Stadtmuseums und des Stadtarchivs der Stadt Stockach. Hier sitzt Oliver Landolt, er wurde in Zürich zum Historiker ausgebildet. Er hat 1998 mit einer Arbeit zum Finanzhaushalt der Stadt Schaffhausen im Spätmittelalter promoviert und war auch mal einmal ein freier Mitarbeiter bei mir für einige Zeit im Staatsarchiv Schaffhausen, weil ich doch auch schon länger im Amt bin. Er war von 2002 bis 2021 wissenschaftlicher Archivar im Staatsarchiv des Kantons Schwyz und ist seit 2021 Stadtarchivar von Schaffhausen. Der direkte Nachfolger seines Vorgängers, der ebenfalls hier sitzt, Hans-Uli Bilf. Und ich selber, ich muss wahrscheinlich zu mir nicht sehr viel sagen, ich wurde in Zürich und England ausgebildet. 1993 habe ich promoviert mit einer Arbeit zur Geschichte der Ehegerichtsbarkeit in Schaffhausen von 1529 bis 1798. Sie sehen daran, ich bin im Gegensatz zu meinen beiden Gesprächspartnern nicht Medievist, sondern Frühneuzeitler. Seit 1995 schon bin ich Staatsarchivar und seit 1999 Kulturchef des Kantons Schaffhausen zusätzlich. Also, wollen wir einsteigen. Die Idee zu diesen Gesprächen kam vom Verein, wir nennen das abgekürzt vom Bodensee-Geschichtsverein. Er nennt sich ja Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Und er hat die Idee lanciert, diese Gespräche zu führen und umzusetzen. Und wir haben innerhalb der IBK diese Idee dankbar aufgenommen, das darf man so sagen. Ich weise darauf hin, der guten Ordnung halber und überhaupt, dass die Gespräche aufgezeichnet werden. Da ist das Aufnahmegerät. Sie werden aber nur im Kontext des IBK-Jubiläums und unter Zustimmung der allenfalls Zitierten weiterverwendet. Also fürchten Sie sich nicht, der Aufzeichnung wegen Fragen zu stellen. Aber das wäre der Kontext, dass Sie das wissen. Also, so weit, so gut zur Einführung kommen wir zum Gespräch. Ich möchte vielleicht mit Herrn Waldschütz, unserem Gast aus Stockach, beginnen. Was bedeutet Ihnen die Bodenseeregion oder mit welchen drei Stichwörtern würden Sie sie beschreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Bodenseeregion ist für mich Heimat. Ich komme hierher, ich bin in Überlingen aufgewachsen und tatsächlich schon als Kind auch viel auf dem See gewesen. Also Heimat wäre ein Stichwort. Das zweite ist, es ist auch, wenn ich jetzt immer wieder gucke, was ich, Magisterarbeit war es nur ein Teil, aber es ist für mich auch Forschungsgegenstand. Mich interessiert die Geschichte der Bodenseeregion, die Geschichte der Beziehung auch über den Bodensee hinweg. Und das dritte, das ist vielleicht ein etwas, ja, ungewöhnliches Stichwort, das würde ich sagen, auf oder in dem See. Und das finde ich eigentlich ganz faszinierend. Meine Frau kommt vom Rhein. Und der Rhein ist für sie, obwohl da auf beiden Seiten Deutschland ist, ist der Rhein eine Grenze. Die gehen nie auf die andere Seite des Rheines. Und ich bin als Kind, haben wir irgendwann den Bodensee durchschwommen. Gut, das war dann nur von Deutschland nach Deutschland. Wir waren auch mit dem Schiff unterwegs auf die andere Seite. Wir sind segeln gegangen, im Sommer waren dann in Schweizer Häfen irgendwie. Also für mich ist diese Region zeichnet sich auch irgendwie aus durch das Auf- und Im-See-Sein. Das finde ich fürs Lebensgefühl hier ganz, ganz wichtig. Und wir haben es vorhin schon gehabt, für mich gehört tatsächlich Schaffhausen auch noch zur Bodenseeregion.
Danke, danke. Wie geht es dir?
Ja, ich muss jetzt sagen, eben, also ich identifiziere mich sicherlich auch ein Stück weit mit der Bodenseeregion, vor allem weil Schaffhausen eine Art Endpunkt der Bodenseeschifffahrt ist und die Beziehungen zwischen Schaffhausen und dem Bodensee, die sind historisch, aber auch in der Gegenwart. Wenn wir nur schon die Schifffahrt anschauen, auch in der heutigen Zeit, wie auch im Mittelalter, respektive in der Vormoderne, sehr ausgeprägt gewesen. Aber ja, es ist wirklich eine Identifikation, die ein Stück weit geht, aber auch eingeschränkt ist. Also ich kenne die Bodenseeregion vor allem auch über mein Elternhaus. Wir haben da immer wieder Ausflüge gemacht. Sind im See schwimmen gegangen. Ich habe dort schwimmen gelernt eigentlich mit meinem Vater zusammen, ich weiß noch, im Adolf Zell, im Strandbad dort. Ich kenne es von der Schule her, wir haben einzelne Bauwerke, Regionen, Städte besucht. Eben eine Beziehung ist vorhanden, aber es ist eine besondere Beziehung.
Danke, es wurde vom Rhein und vom See gesprochen. Ich bin bis anhin immer davon ausgegangen, das hat mich jetzt etwas erstaunt, dass Herr Waldschütz sagte, dass diejenigen, die am Fluss leben, gezwungen sind, Brücken zu bauen. Und diejenigen, die am See leben, eigentlich ohne Brücken auskommen. Müsste man vielleicht einmal noch vertiefen. Für Schaffhausen ist die Brücke, zumindest zur Eidgenossenschaft, natürlich extrem wichtig. Aber so dieses Bild, dass wer an einem Fluss lebt, Brücken bauen muss und wer an einem See lebt, keine Brücken benötigt oder eben sie auch gar nicht bauen kann aus statischen Gründen. Aber wir alle drei arbeiten ja in der Bodenseeregion, also dort, wo andere Ferien machen. Was bedeutet das, wenn man in einer Region arbeiten darf, in der andere Ferien machen? Fühlt man sich privilegiert oder nimmt man das einfach so hin? Oder,
Tja, also ich glaube, man bemerkt es in den meisten Fällen gar nicht, weil man sich so daran gewöhnt hat, dass es so ist. Man merkt es dann, wenn man vielleicht einmal Besuch kriegt und die kommen mit genau diesen Worten zu einem und sagt, Mensch, ihr arbeitet hier, wo wir hier zum Urlaub herkommen. Ja, also ich arbeite ja auch in Stockach, liegt 5 Kilometer vom See weg. Die Stockacher würden immer, wenn sie jemand fragt, sagen, wir kommen vom Bodensee. Das ist die Identifikation ganz klar. Aber natürlich, wenn wir an den Bodensee wollen, dann müssen wir auch ins Auto oder aufs Fahrrad steigen, um dorthin zu fahren. Insofern ist es ein kleiner Schritt, aber es ist doch ein Schritt. Und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass es Jahre gab, in denen ich nur zweimal im See schwimmen war. Also Ja, wenn es einem die Zeit lässt und wenn man dann sehr aktiv sucht, dann kann man davon profitieren, dann kann man da vielleicht auch Urlaub machen. Vielleicht muss man es wirklich ganz bewusst auch machen. Solche Ausflüge, wie Sie erwähnt haben, einfach auch eingehen. Das Nutzen, was man hier hat. Also nicht nur von der Landschaft her, sondern auch von der reichen kulturgeschichtlichen Tradition, von den Bauwerken, von den Städten, von den Klöstern, Burgen, alles, was es hier gibt. Da ist so eine reiche Landschaft, gibt es ja historisch nur selten, würde ich sagen.
Wie geht es dir?
Ja, also ich empfinde das schon jetzt auch, vor allem seit ich wieder zurückgekommen bin, als ich eine andere Region in der Zentralschweiz, die eben auch eine Ferienregion ist, kennengelernt habe, was für ein Schatz eigentlich hier ist. Und eben, dass ich das genieße auch, als ich hier aufgewachsen bin, ist das vielleicht gar nicht so zentral im Vordergrund gestanden. Also, und jetzt, nachdem ich jetzt zurückgekommen bin, schätze ich das sehr, eigentlich diese Region. Eben, man merkt, was für eine besondere Region, was für eine besondere Natur- und Kulturlandschaft das ist. Und eben, dass ich das bewusster auch wahrnehme. Und das, denke ich, ist auch häufig so, wenn man vielleicht mal eine Zeit lang weg gewesen ist und in einer ganz anderen Region gelebt hat, dann schätzt man die Region auch, in der man aufgewachsen ist, die natürlich für einen auch immer sehr stark eine Heimat bedeutet. Und ich denke immer, wo man aufgewachsen ist, da entwickelt man immer auch Heimatgefühle. Aber ich denke, das hat sich bei mir jetzt extrem stark verstärkt.
Also ich habe die Frage deshalb gestellt, sie war nicht im ursprünglichen Skript, weil mir selber ist dieses Arbeiten in der Region oder in einer Region, in der man Ferien macht, erst bewusst geworden, als wir einen großen Kongress hier hatten, der deutschen Wirtschaftsarchivarinnen und Wirtschaftsarchivare. Dann haben wir mehrere der Personen, vor allem aus dem Ruhrgebiet, eben genau das gesagt. Ich hätte ja einen wunderbaren Arbeitsplatz. Ich würde in einer Region arbeiten, in der sie Ferien machen würden. Und es ist mir eigentlich erst dort wirklich aufgefallen. Ansonsten habe ich das, muss ich sagen, einfach so akzeptiert, wie es ist. Also ich glaube, der Mensch ist natürlich auch ein Gewohnheitstier. Eine leicht indiskrete Frage, Herr Waldschütz, wann waren Sie zum letzten Mal in Schaffhausen?
Letztes Jahr? Jetzt müsste ich überlegen, zu welcher Gelegenheit. Ich war im Museum Allerheiligen das letzte Mal auf jeden Fall in Schaffhausen. Und ich denke, das war letztes Jahr im 2021, aber ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Ja. Ich bin so einigermaßen regelmäßig hier. Einmal im Jahr könnte ich im Durchschnitt
Vorbildlich. Und jetzt kommt die Gegenfrage. Oliver, wann warst du zum letzten Mal in Stockach?
Ich muss zu meiner Frage gestehen, dass ich noch nie in Stockach war.
Das macht gar nichts, wenn ich da einfach mal reingrätschen darf. Also ich bin aufgewachsen. Das sind 25 Kilometer von Stockach, nicht einmal. Und als ich dann die Stelle in Stockach, als ich mich beworben habe, und dann habe ich überlegt, wann warst du denn das letzte Mal in Stockach? Und dann habe ich überlegt, ja, also da gibt es so einen Eisenwarenladen, der alles hat. Und da war ich mit dem Vater sicherlich mal und da haben wir Schrauben gekauft und da bin ich durchgelaufen, das wusste ich. Und ansonsten konnte ich mit dieser Stadt, obwohl es nur 20 Kilometer sind, nicht viel verbinden. Ich müsste anders fragen, wann sind Sie das letzte Mal an Stockach vorbeigefahren?
Ja, das ist
ständig.
Ständig eigentlich, aber das ist die Problematik einfach, dass wir heute die Straßen werden vorbeigeführt an diesen Zentren oder vor allem kleineren Zentren, aber auch größeren Zentren, die eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Vielleicht, wenn ich das in einem Satz sagen darf, Stockach war ein Verkehrsknotenpunkt im Postkutschenzeitalter, weil dort die Postkutschen von Freiburg nach Wien letztlich durchgingen, von Stuttgart nach Schaffhausen eine Verbindung, letztlich auch von Basel Richtung Ulm. Also alles musste man durch Stockach und alles musste die steilste Straße im Großherzogtum Baden hoch mit 17% Steigung in die Oberstadt. Und der badische Großherzog hat im 19. Jahrhundert mehrfach versucht, eine Umgehungsstraße zu bauen. Die Stockacher haben es immer abgelehnt, weil das ihr Wirtschaftshintergrund war. Und seitdem diese Straßen drumherum gebaut sind, die Autobahn und die drei Bundesstraßen, kommt keiner mehr nach Stockach. Das ist so.
Eine zweite Frage, auf die ich gekommen bin, weil wir im letzten Jahr im Rahmen der Rampenkommission, das ist eine weitere Kommission für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, eine Karikaturenausstellung hier hatten, also in der Kammgarn West, zum deutsch-schweizerischen Verhältnis. Und das waren ganz neue Karikaturen. Und deshalb habe ich mir überlegt, Herr Walschwitz, was ärgert Sie an den Schweizerinnen und Schweizern?
Sehr interessante Frage. Viele meiner Landsleute würden sagen, dass sie sich den Ausfahrschein holen, wenn sie bei uns im DM sich den Einkaufswagen vollgemacht haben. Kann ich so nicht sagen. Ich habe tatsächlich ein relativ enges Verhältnis zur Schweiz, weil meine Großmutter in der Schweiz aufgewachsen ist und weil wir immer noch familiäre Beziehungen dahin haben. Und ich gehe auch gerne in die Schweiz im Urlaub, meistens eher nach Graubünden zum Wandern oder zum Skifahren. Was ärgert mich an den Schweizern?
Ich kann nicht sagen, an
den Innerschweizern, dass ich sie manchmal nicht verstehe. Aber das ist wirklich so für mich. Ich habe immer gesagt, ja, ich verstehe das, wenn jemand Schweizerdeutsch spricht, das ist kein Problem. Aber ich habe immer nur den Thurgauer, den Schaffhauser, den St. Galler, bei den Appenzellern wird es dann schon schwieriger, den Dialekt im Ohr gehabt. In der Innerschweiz, da, als ich dann mal am Titel Skifahren war, dann mein Ski kaputt gegangen ist, ich war wirklich aufgeschmissen, ich habe mein Gegenüber, musste ich rein, das war mir unglaublich peinlich. Also.
Ja, also da müssten Sie mal ins Oberwallis.
Ja.
Das ist dann die harte Schule. Und wie geht es dir, Oliver?
Das ist für mich auch eine sehr problematische Frage, weil ich, also einerseits meine Mutter ist Deutsche und ich bin tatsächlich auch Doppelstaatler, also ich habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich kann jetzt nicht gut gegen meine Landsleute etwas sagen, wobei ich muss sagen, es gibt schon, also ich habe nahe Beziehungen oder wie soll man sagen, die Mentalität beispielsweise der Süddeutschen, die ist auch mit uns eigentlich sehr verwandt. Und ich habe zum Teil auch, ich bin viel in Deutschland und mich dort rumbewege, ich habe zum Teil Mühe in einzelnen Regionen, wo die Mentalität ganz anders ist und wo ich das auch nicht dann verstehe. Also das äußert sich beispielsweise nur so beispielsweise im Restaurant, wenn Deutscher sagt, also aus diesen Regionen, zahlen oder solche Dinge. Also wir sind da sehr diplomatisch, könnten wir bitte zahlen oder irgend so. Das ist etwas, was mir auffällt. Und das ist was, was mir im süddeutschen Raum weniger auffällt. Und da denke ich mir, sind die Mentalitäten einfach sehr viel näher. Und gerade im Bodenseeraum, habe ich den Eindruck, ist das sehr viel nivellierter.
Gut, dann steigen wir in die Geschichte ein. Das war sozusagen die Aufwärmrunde. Wenn Sie drei Ereignisse aufzählen müssen, jetzt nicht nur im Mittelalter, die die Geschichte dieser Bodenseeregion geprägt haben, welche drei würden Sie nennen?
Wollen Sie anfangen?
Kann ich im Prinzip, oder? Sicherlich kann man ein Ereignis, das zentral jetzt halt im Mittelalter liegt, ist der Schwabenkrieg 1499 und dieses allmähliche Auseinanderleben der Schwaben und der Eidgenossen, das ja sehr schön von dem Konstanzer Historiker Helmut Maurer mal in seinem schönen Büchlein aufgearbeitet worden ist. Im Vorfeld kann man da vielleicht schon die Appenzellerkriege nennen, die eben im frühen 15. Jahrhundert eigentlich den vor allem östlichen Bodenseeraum geprägt haben. Ganz wichtig natürlich auch wieder ein Ereignis im Mittelalter ist das Konzil 1414 bis 1418, das wo eben Konstanz für einen kurzen Moment, kann man sagen, der Mittelpunkt der abendländischen Christenheit gewesen ist. Probleme der Kirche diskutiert wurden. In der neueren Zeit kann man sicher sagen, vielleicht diese Verfestigung der nationalen Grenzen im Laufe des 19. und vor allem dann im 20. Jahrhundert,
die sehr stark im 20. Jahrhundert dann zu einem starken Abschluss auch dieser Region geführt haben. Das jetzt aber eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich dann eben auch wieder aufgebrochen worden ist, obwohl wir ja eigentlich die Schweiz und Deutschland, Österreich etc. eigentlich, gerade auch im Bodenseeraum, ist das ja Außengrenze der EU. Also, ja, also diese Grenzsituation, die eben prägend gewesen ist.
Danke. Ja, haben Sie andere?
Nein, ich könnte die alle unterschreiben. Also Schwabenkrieg wäre mir auch als erstes eingefallen, und Appenzeller Kriege. Wobei ja der Schwabenkrieg in Deutschland Schweizer Krieg heißt, genau. Das sagt ja auch was über die Perspektive aus. Und die Schimpfworte, die sich da über den Rhein zugeworfen wurden oder über den See von Sauschwaben und Kuhschweizern, zumindest der Begriff Sauschwabe ist einer, den hört man heute noch, übrigens auch von Deutschen mittlerweile. Also insofern würde ich da völlig zustimmen. Ich würde vielleicht, jetzt wenn man mal aus dem Mittelalter rausgeht, auf jeden Fall die Zeit Erster, Zweiter Weltkrieg nennen, wo, Sie haben es gesagt, wo sich die Grenzen verfestigt haben, natürlich dann auch im Zweiten Weltkrieg dann endgültig geschlossen haben. Also das geht natürlich im Ersten Weltkrieg schon los, auch mit den Beziehungen, wir hatten es vorhin im Vorgespräch irgendwie davon, so Hegau, Schaffhausen, wo die Grenzen sich dann verfestigt haben, wo die Heiratsbeziehungen seltener wurden, aber im Zweiten Weltkrieg war das dann einfach eine harte Grenze. Und wir hatten es gerade davon, wie das eigentlich in der Corona-Zeit war. In Konstanz hat man diesen Zaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen, der war viel in den Medien. Ich habe mich immer gefragt, wie war das eigentlich hier an der langen grünen Grenze zwischen Schaffhausen, dem Branden und zwischen Gottmadingen und Thayngen. Wie war das da? Konnte man da im Wald über die Grenze laufen oder stand dann ein Grenzer an der, und hat einem gesagt, Grenze ist geschlossen? Das wusste ich nicht, aber tatsächlich im Zweiten Weltkrieg, das war ja eine ganz entscheidende Sache, dass die Grenze zu war, auch mit den Bombenangriffen auf Schaffhausen und Stein am Rhein. Also das hat sicherlich da auch was verfestigt, denke ich, dass die Schweiz dann ja, oder vor allen Dingen diese Grenzregionen dann auch stark negativ davon betroffen waren. Und wir hatten es vorhin vom Allerheiligenmuseum, mir ist da immer diese Ausstellungsteil im Allerheiligenmuseum über Schaffhausen im Nationalsozialismus, da gibt es diesen Film, wo die Opfer dieses Bombenangriffs beerdigt werden. Das war auch für mich eine ganz berührende Sache, das zu sehen, weil es eben hier, und Konstanz wiederum konnte sich als Schweizer Stadt, indem sie die Lichter angelassen haben, verkleiden und hat keine Bombenangriffe, so die Legende bekommen. Also irgendwie dieser Zweite Weltkrieg hat schon auch viel gemacht und das hat jetzt viele Jahrzehnte gebraucht, denke ich, dass sich das auch wieder gelockert hat.
Ich denke, das ist in der Tat so, dass die Erfahrung dieses Krieges, eigentlich der Zeit von 1933 an, ja dann auch auf der Schaffhauser Seite oder auf der Schweizer Seite mit der geistigen Landesverteidigung zu einer Orientierung weg von Deutschland führte. Nicht, also die Schweiz, die ihre Eigenstaatlichkeit bewahren wollte und alles dafür tat, diese eben auch während des Krieges unter schwierigsten Bedingungen aufrechtzuerhalten. Das hat zu einem, denke ich, auch mental gesehen, enormen Bruch geführt. Also es, eben, Sie sagen, denke ich, zu Recht jetzt, das hat Jahrzehnte gebraucht, bis sich das wieder einigermaßen aufzulösen begann. Weil auch die persönlichen, die familiären Beziehungen über die Grenze eigentlich zum Erliegen kamen. Also im Ersten Weltkrieg war es so, es gab natürlich keine abgeriegelte Grenze. Es gab praktisch auch keine Grenzkontrollen, wenn man über die grüne Grenze wollte. Aber es gab an den offiziellen Grenzübergängen, musste man dann eben plötzlich, das Deutsche Reich hat darauf insistiert, plötzlich die Genehmigung haben des Konsulats in Deutschland zum Beispiel, dass man über die Grenze nach Deutschland kommen konnte. Also es war hier wirklich dann die Bürokratisierung. Auch im Zweiten Weltkrieg war die Grenze nicht hermetisch zu. Man konnte, wenn man wusste, wo über die Grenze gelangen, und wenn man Glück hatte, schaffte man es bis nach Schaffhausen oder Stein am Rhein, ohne vom Grenzwachtpersonal oder von den Territorialtruppen aufgehalten zu werden. Es war einfach nicht möglich, das so zu machen wie zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Wir haben gesagt, es hat Jahrzehnte gebraucht, um diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen, wenn wir so wollen. Historiker sind ja in der Regel sehr ungern Propheten, weil sie beurteilen das, was gewesen ist und weniger das, was sein könnte. Aber trotzdem, wenn sie sagen oder sich überlegen, wie könnte die Bodenseeregion in Zukunft aussehen. Eben, Historiker sind sehr ungern Propheten. Die Frage stammt auch nicht von mir.
Also die Frage ist natürlich immer, bleibt die Bodenseeregion das, was sie ist? Also versteht man das gleich unter der Bodenseeregion wie heute? Man könnte ja wirklich mal eine Umfrage machen in den Orten, die jetzt zur, oder in den Kantonen auch, die zur IBK, Internationalen Bodenseekonferenz, gehören. Denken Sie, man gehört als Appenzell-Innerrhoder zur Bodenseeregion? Gehört man als jemand im Landkreis Ravensburg, im Hinterland des Bodensees, zur Bodenseeregion? Wie ist das jemand, der aus Lech am Arlberg oder aus Liechtenstein kommt? Also ich glaube, es ist immer ein bisschen Verhandlungssache, was Bodenseeregion ist. Wenn ein historisches Ereignis, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber wenn man die Städtebünde des 14. Jahrhunderts anschaut, da war Zürich immer mit den Bodenseestädten verbunden. Also ganz selbstverständlich war Zürich für eine ganze Zeit lang zusammen mit Konstanz, Schaffhausen, dann einer der wichtigen Vororte dieser Bodenseestädte. Also das heißt, das ist immer wieder neu definiert, was Bodenseeregion ist. Und das kann natürlich sein, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren da aufgrund von wirtschaftlichen Orientierung, aufgrund von auch Transport, ja, wo hat man die Anbindung hin, dass sich dann vielleicht Teile zur Bodenseeregion gehörig fühlen, die das bislang eher weniger tun, oder andersrum solche, die vielleicht historisch dazugehören, aber einen anderen Bezug haben. Jetzt, was die Aufweichung der Grenzen angeht, da hoffe ich doch sehr, dass es kein Zurück mehr gibt hinter die Freizügigkeit, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, dass man einfach so hinüberfahren kann. Die Schweiz, ich erinnere mich gut, so in den Jahren meiner Kindheit, in den 90er Jahren, wenn man dann manchmal an der Grenze stand und warten musste, wird man jetzt kontrolliert. Dass man jetzt einfach so, das finde ich schon schön, und ich hoffe vielleicht auch, ist das, dass man es schafft, an ein paar Stellen auch den Bodensee zum Beispiel als Urlaubsregion mehr gemeinsam zu denken. Also da ist dann doch noch sehr viel, allein im deutschen Bereich haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Tourismusorganisationen, in der Schweiz gibt es auch mehrere, Vorarlberg hat nur eine, aber trotzdem, da könnte man ja so bei manchen Dingen oder auch im öffentlichen Verkehr, Tickets oder sowas, noch stärker das als Bodenseeregion denken. Das finde ich schön.
Geht es dir? Da kann ich mich absolut anschließen. Also das wäre schön, eben wenn man da nicht mehr einen Rückschritt machen würde. Und eben, man muss sich bewusst sein, dass Regionen sich sicher auch verändern. Also man spricht heute auch von Metropolitanregionen, die sich entwickeln. Und dass da zum Teil völlig neue Zuteilungen entstehen. Und ich meinte, dass eben, Sie haben das angesprochen mit Zürich im Mittelalter, wo das eben zur Bodenseeregion dazugehört hat. Und ich meinte, es war mal ein Streitpunkt, auch als Zürich sich verstärkt da einbringen wollte. Und ich kann mich jetzt auch irren, aber ich meinte, ich habe das in den Zeitungen gelesen, und dass da eben auch ein Wehren von den traditionellen Bodensee-Anreihungen stattgefunden hat. Also, ja, eben, also das sind solche Dinge, eben diese Entwicklung von neuen Regionen auch und neuen Identitäten vielleicht auch in der Zukunft sich entwickeln können, oder? Je nach wirtschaftlicher Ausrichtung, das kann sicher mitspielen.
Was ich vielleicht noch einen Satz anfügen würde, wo sich es, glaube ich, immer weiter auseinanderentwickelt, ist die Sprache. Bei uns in Deutschland, der Dialekt nimmt ab, die Leute sprechen immer mehr Hochdeutsch, sie verstehen viele auch nicht, wenn sie in die Schweiz kommen. Und in der Schweiz ist es ja, so ist es meine Wahrnehmung, so, dass wenn man jetzt zum Beispiel Radio oder Fernsehen, also Radio hört oder Fernsehen schaut, die das Hochdeutsche abgenommen hat an Bedeutung, das fiel auch einfach in den verschiedenen Schweizer Dialekten, was ich wunderbar schön finde, aber was natürlich dazu führt, in Österreich auch das Vorarlbergische nimmt ab, kriegt immer mehr wienerische Einschläge, also dass sich da schon die Nationalstaaten dann doch bemerkbar machen. Mhm. deutlicher.
Wobei auch in der Schweiz muss man sagen, dass gewisse Einflüsse einfach auch über die Medien, dass Nordwestschweizer Dialekt stärker Einfluss nimmt, auch in den lokalen Dialekten und so. Also das ist, Sprache verändert sich immer wieder. Das ist ein Element. Aber eben, das stelle ich eigentlich auch fest, dass man manchmal, auch wenn man in Deutschland ist, also in der Bodenseeregion, dass wenn man da einfach mit Schweizerdeutsch kommt, dass da bei einigen Leuten Unverständnis dann oder dass das nicht verstanden wird, hervorgerufen wird.
Wir haben vor einigen Jahren mit der Rampenkommission und dem Alemannischen Institut der Universität Freiburg im Breisgau eine Tagung gemacht zu den Mundarten. Und da war dieser Befund eben auch, dass eigentlich das Alemannische immer mehr zurückgedrängt wird. Und wenn man von einer Gebietskulisse spricht, könnte man ja zum Beispiel auch das Alemannische nehmen, als die prägende Kraft dieser Gebietskulisse. Es scheint in der Tat so zu sein, aber für die Schweiz, das ist zumindest mein Eindruck, ist das natürlich auch so, ist diese Selbstvergewisserung, wir sind wir. Nicht, das hat etwas Bajuarisches. Mir san mir. Nicht? Und dann weiß jeder, was gemeint ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass auch, denke ich, soweit ich das verfolgen kann, im Kindergarten in der Schweiz und auch in den ersten Schulklassen sehr häufig eben heute Mundart gesprochen wird und nicht mehr Schriftdeutsch.